schrecklich, dass sich das hier einbürgert, dass prinzipiell die erste Reihe leer ist. Tun Sie es nicht an, das ist so typisch kirchlich-evangelisch, protestantisch, das ist mir graus, nicht? Da, wo der Heilige Geist weicht, da fangen diese Dinge an. Setzen Sie sich nächstes Mal vor mich hin, das ist grausam. Verzeihung, ich muss es loswerden. Sie können durch alle evangelischen Kirchen gehen, Sie werden sehen, die erste Reihe ist leer, nicht? Wenn nicht Konfirmanden da sind, die da reinkommandiert werden. Nein, nein, jetzt ist das ganz wurscht, nicht mehr. Wenn ich schon gerade dran bin, darf ich Ihnen das übergeben schon nachher. Die Bücherei hat gute neue Bücher bekommen, ein Buch pro Woche kostet 10 Pfennig. Wer kennt Dembrowski? Berghofstraße, Berghofstraße. Ach, Dembrowski, na, das müssen wir nachher mal kurz. Wir stehen 2. Könige 2. Wir besprechen das Leben des Elisa. 2. Könige 2. Sie erinnern sich, Elisa war mit seinem Lehrer, seinem Mentor Elia über den Jordan gegangen. Da hatte Elisa noch einmal, dieser Schüler, das merkwürdige erlebt, dass der Prophet Elia, also Elia ist der Lehrer, nicht wahr? Und Elisa der Schüler. Verwechseln Sie es nicht so arg, ich tue es euch häufig. Da hat er das merkwürdige erlebt, der Elisa, wie sein gewaltiger Lehrer einfach am Jordan seinen Mantel runtertat, so ein härenes Gewand, heißt der Bibel, zusammenrollte, ins Wasser schlug. Und dann teilten sich die Wasser und sie gingen hindurch. Und dann hat er miterlebt, wie Gott im folgenden Wagen, am besten kommen Sie nach vorne. Hier vorne ist für Sie reserviert, ernsthaft. Kommen Sie gerade frisch durch. Da hinten haben Sie Schwierigkeiten. Aber am besten machen Sie es etwas, das Evangelium fußt nicht über sich. Sie dürfen nach hinten sitzen. Und dann hat er erlebt, wie der Prophet Elia im folgenden Wagen gen Himmel fuhr. Und nun lesen wir 2. Könige 2, Vers 13. Haben Sie es aufgeschlagen? Und er hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans und nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte sich auf beide Seiten und Elisa ging hindurch. Und es sahen in der Propheten Kinder. Wenn Sie dieser Elisa, den haben wir schon ein paar Dienstage begleitet. Es fing damit an, dass er eine Berufung bekam. Dass der Herr ihn durch den Elia in seinen Dienst berufte. Dann hatten wir gehört, vielleicht erinnern Sie sich, ich wiederhole, dass er dann einfach gelernt hatte. Er war wie ein Sohn neben dem Vater, neben dem Elia hergetragen. Und hatte gehört und gesehen. Da hat er einfach, möchte man sagen, erlebt, wie ein Mann mit dem Herrn lebt. Und in seinem Auftrag sogar Wunder tut. Und dann haben wir erlebt, wenn Sie sich erinnern, wir die ersten selbstständigen Glaubensschritte tun. Aber nun war etwas ganz Neues da. Nun hat der Herr den Elia weggenommen und da stand er auf einmal allein. Sie erinnern sich, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wie ein Bäumchen, das bisher an den Pfahl gebunden war, auf einmal allein stehen. Da lag bloß noch der Mantel, der herrene Mantel. Was ein herrener Mantel ist, weiß ich auch nicht. Aber es steht in der Bibel, nicht? Waren die Gerd des Felsenleiter oder was, ich weiß nicht. Da lag dieser Prophetenmantel des Elia, sonst war nichts mehr da. Doch er hatte den Mann weggeholt. Los ein Mantel, der entfallen war. Diesen Mantel kannte man in Israel. Wenn der auftaucht, dann zieht er den König ab. Dann wurden die Baalspriester im Knie weit, wenn dieser einzigartige Sherrie Prophetenmantel auftauchte. Lieben Freunde, was in manchen Regimentern die Fahnen sind, das war im Reiche Gottes der Prophetenmantel des Elia. Wo der auftaucht, da geschah was. Der Mantel lag noch da. Und sagte zu mir, Elisa, nimm mich auf, das musst du uns haben. Sehen Sie, er hat lernen dürfen. Er hat im Schatten des Großen gelebt. Jawohl, da hat er auch eigene Glaubensschritte getan. Aber jetzt soll ich den Prophetenmantel nehmen und Gottes Werkzeug sein. Und wer berät mich? Und wo ist mein Seelsorger? Und wer kümmert sich darum, wenn ich auf Abwege komme? Und wer betet für mich? Verdient? Einmal geht ihm an. Was es bedeutet, von der Welt völlig unabhängig, Werkzeug in der Hand Gottes zu geben. Immer noch so eine Spitze gehabt. Immer noch so eine Spitze. Und jetzt völlig unabhängig. Kein Mensch kann ihn erreichen. Es gibt so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte, als ich zum ersten Mal allein an der Gemeinde stand. Großer Freude hineingegangen. Aber doch, wer kümmert sich jetzt noch um mich? Aber hier war es noch ganz anders. Hier bin ich eine Frau gehabt, nicht? Aber der hat keinen. Können Sie sich vorstellen, die Situation, dieser Schrecken, der über ihn kommt. Und dann nimmt er den Mantel auf und ich sehe ihn nun zum Jordan gehen, ein paar Schritte, es war in der Nähe des Jordan. Er muss jetzt wieder auf die andere Seite. Da war Israel. Die waren nach Galiläa rübergekommen. Was später Samaria rübergekommen. Er muss zurück. Und da rollte, da fällt ihm ein, wie war das, wie ich hergekommen bin. Vor ein paar Stunden. Da hat der große Elia noch den Mantel einfach genommen, zusammengerollt, ins Wasser geschlagen und da gab es einen Weg im Fluss. Und da stehe ich, armes Würstchen nun, und trage diesen Mantel. Und uns gesagt, es gibt viele Leute, die fühlen sich gern jetzt armes Würstchen und tragen Prophetenmäntel los. Das ist doch nicht dahinter, nicht? Das gibt es ja viel. Und der Lahm macht es noch nicht. Und der nimm ich Liebe. Dann hinter dem Mantel rollt er zusammen und schlägt ins Wasser und sagt, wo ist nun der Gott Elia? Sind Sie dieser Satz, der ist so merkwürdig, an dem haben sich die Gelehrten den Kopf zerbrochen. Die einen sagen, aus dem Satz spricht der nackte Unglaube, der glatte Unglaube. Elia, der war gleich Gottes, aber ich, wie kann er mich jetzt hier stehen lassen? Der Elia schlug ins Wasser, Israel rein, wo ist dieser Herr? Als wenn er Gott ein Misstrauensvotum machen wollte, nicht für diesen Auftrag. Andere Ausleger sagen, aus dem Wort spricht die ganze Verzweiflung dieses jungen Mannes, der nun nach seiner Lehrzeit plötzlich auf den einsamen Prophetenplatz gestellt ist, Werkzeug der lebendigen Gottes. Meine Freunde, was auch in dem Wort drin liegt, wo ist nun der Prophet des Herrn? Wo ist der Prophet? Wo ist nun der Gott Elia? Was auch dahinter steckt, das Wunder geschieht, die Wasser teilen sich wieder und staunend geht der Elia vor. Er sagt jetzt nicht, Mensch, in dem Mantel stecken Zauberkräfte. Wird er bestimmt nicht gesagt. Sondern es ging ihm erschütternd aus. Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibet ihre Zuversicht. Nicht die großen Gottesmänner. Nicht die geisterfüllten Leute. Nicht die Säulen in der Gemeinde, so werden mal die Apostel genannt, sondern er bleibt ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Kennen Sie das? Der Herr ist noch und immer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibt ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Mit Mutterhänden leidet er die Seinen stetig und er wird von der Bibel sein. Ich glaube, während er durch dieses Wasser schritt, das wie Säulen, wie Mauern rechts um ihn stand, geht dem Elisa erschütternd auf. Ich, kleiner, junger Schüler, habe denselben herrlichen Herrn wie Elia. Und es ist diesem Herrn ein geringes, ob er so ein Gewaltchen wie Elia sein Werkzeug macht oder einen jungen Mann wie mich. Das Entscheidende ist nicht das Werkzeug, sondern der Meister, der es in die Hand hat. Ich habe mal den schönen Satz gelesen, da sagte jemand zu einem Seelsorger, ich habe so einen kleinen Glauben. Wenn keine Schwierigkeit kommt, ist er gleich weg. Und dann sagte dieser Seelsorger, der kleine Glaube hat denselben starken Heiland wie der große Glaube. Ein wundervolles Wort. Hat mich aufgedrückt. Der kleine Glaube hat denselben starken Heiland. Nicht der Herr möchte natürlich, dass wir großen Glauben kriegen, nicht? Wenn er Glauben mit den Senf kommt, sagt er, wäre ich schon glücklich, nicht? Aber entscheidend ist auch der schwache Elisa, in dem Moment zu sagen, hat in diesem Moment erfahren dürfen. Es kommt darauf an, dass der Gott und Herr des Elia jetzt zu mir Ja gesagt hat. Und dass ich sein Werkzeug bin und in seiner Wahrung stehe und bei ihm geborgen bin und von ihm die Aufträge kriege und sein Eigentum bin und sein Mund und sein Prophet. Das ist wundervoll. Das ist eine wundervolle Geschichte, dieses Wagen Israel, seine Reiter, das Jammern zuerst und wie der Mantel dann und dieser Verzweiflung schreibt, wo ist denn der Gott, Elia? Und dann auf einmal von dem Moment ab. Er ist da. Wenn ich das übersetzen will für Sie jetzt, meine Freunde, für Sie und für mich, dann wird das heißen, freuen Sie sich, dass die Geschichte des Reiches Gottes nicht eine Kümmerlingsgeschichte ist, dass da gewaltige Leute gegeben hat. Nicht? Gewaltige Leute. Die Kirchengeschichte ist eine Geschichte gewaltiger, geisterfüllter Männer und Frauen. Und die Kirchengeschichte Essens ist auch davon voll. Das ist in der Reformationszeit große Zeugen Jesu Christi gegeben. Da dürfen wir uns dran freuen. Aber sagen Sie nicht, jetzt ist eine arme Zeit, sondern nehmen Sie für sich diesen Herrn mal wirklich in Anspruch. Das heißt praktisch, nehmen Sie mal seine Heilstaten an. Sagen Sie mal, der Herr Jesus am Kreuz ist gestorben an meiner Stadt. Ich habe es mal ganz für sich genommen. Er ist an meiner Stadt gestorben und darum bin ich vom Zorne Gottes frei. Darum bin ich jetzt Kind Gottes und will es glauben und festhalten. Nehmt es wirklich für sich, mich hat er erkauft. Auch mich erlöst er da. Stellen Sie im Glauben auf diese Tatsache, dass der Heiland in Ihrer Stadt gestorben ist und Sie erkauft. Und gehen Sie von diesem Felsenboden aus in den Alltag rein. Rechnen Sie damit, dass er auferstanden ist von Toten. Mir sagte ein neuer Theologe, es kommt ja nicht darauf an, ob das Grab leer war. Da sage ich, also, wenn das Grab nicht leer war, ist er nicht auferstanden, dann ist das alles gleich. Finden Sie nicht? Das ist dann theologisch. Und ist Gott sei Dank ist er auferstanden. Und die Bibel und alle Augenzeugen bezeugen uns, dass da einer von Toten wiedergekommen ist. Rechnen Sie mit, dass Sie einen lebendigen Heiland haben. Das ging dem Elisa hier auf. Er lebt, er ist ja da. Ich habe nicht ein Dogma, ein Christentum, eine Kirche, eine Religion, ein Pastor, sondern ein Herrn, ein Heiland, Erlöser, ein Erretter, der durch Bluten ihn durchführt. Rechnen Sie doch mit ihm. Verstehen Sie? Mit seinem Kreuz oder Auferstehung nehmen Sie das Recht sich zu eigen. Es kommt alles in unseren Tagen drauf an, wie Kompromiss schon schrecklich für die Welt wird, dass es Christen gibt wie Elisa, die so unabhängig werden, weil sie wirklich im Glauben ganz selbstständig es erfasst haben, dieser Hand des Herrn. Ne? So, jetzt lese ich weiter. Wir lassen das Folgende aus. Ich lasse alles aus, was nicht Elisa betrifft. Ich möchte mit Ihnen die Geschichte des Elisa besprechen. Und da ist jetzt Kapitel 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt Jericho, das vorher deutlich, sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Aber es ist böses Wasser und das Land unfruchtbar. Er sprach: Bringt mir her eine neue Schale und tut Salz darein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach: So spricht der Herr. Ich habe dies Wasser gesund gemacht, es soll hinfort kein Tod noch Unfruchtbarkeit daherkommen. Also war das Wasser gesund bis auf diesen Tag, nach dem Wort Elisas, das er redete. Meine Freunde, als ich überlegte, was wir durchnehmen wollen, da sagte jemand, Pastor Busch, besprechen Sie alttestamentliche Geschichten. Junge Pastoren nach Ihnen können auch das Neue Testament, aber das ist also Ihr Ressort, jetzt mal das Alte Testament im Lichte Gottes auszulegen. Nun muss ich Ihnen ganz offen sagen, das ist ein Versuch. Verstehen Sie, ich finde um mich herum wenig von diesem Versuch, so zu lesen, dass man nicht hier alle Kamellen und Legenden hat, sondern dass Gottes lebendiges Wort für mich wird. Und so eine Geschichte wie die, und erst nächsten Dienstag erst, dass man sehen, wie ich nächsten Dienstag die Geschichte lese, wie ihm da der Hut hochgeht, nicht? Jetzt will ich Ihnen einfach bloß das sagen, was ich an diesem, verstehen Sie, ich habe unendliche Bücher rausgeholt und Auslegungen der Geschichte zu hören. Und selbst die gründlichsten Ausleger gehen drüber weg mit und sagen, der Elisa half da den Leuten in Jericho, und dann sind sie schon am nächsten Punkt. Und da steckt noch mehr drin, nicht? Und ich kann also Ihnen jetzt bloß sagen, was ich hier wirklich in einer gründlichen Stille herausgehört habe. Lassen uns diese Geschichte erstens mal an und für sich ansehen. Einfach so als geschichtliches Ereignis. Ich brauche wohl nicht zu betonen, was ich überzeugt bin, diese Geschichte ist wahr. Ich würde nicht Pastor sein, in alttestamentlichen Geschichten auslegen, wenn ich damit Legenden und Märchen zu tun hätte. Da würde ich Ihnen empfehlen, machen die nächste Ferienreise nach Damaskus, da sitzen die Märchenerzähler auf den Straßen. Da wäre mir mein Leben und doch zu schade, da würde ich lieber eine Stelle bei Herrn Röser oder hier bei Ihnen oder, annehmen, nicht wahr? Ehe ich hier Märchen erzähle. Ich bin überzeugt, dass wir es hier mit großen Taten Gottes zu tun haben. Die Geschichte ist darum so wundervoll typisch, weil an dem Bild Jerichos deutlich wird, was die gefallene Welt ist. Sie wissen, dass als Gott die Welt schuf, war sie sehr gut. Und dann kommt der Sündenfall und war sie nicht mehr sehr gut. Und man sieht dieser Welt ab und zu die Spuren an, dass es doch Gottes Schöpfung ist. Wissen Sie, so ein Maientag, ja? So ein Frühlingstag. Oder, na und so weiter, nicht wahr? Oder so ein schöner Tag mit der kleinen Kindern, wenn die Enkelchen kommen, nicht? Da hat man auf einmal das Gefühl, es ist doch Gottes Schöpfung und schön, ja? Aber es ist gefallene Welt. Und das wird so deutlich an dem Jericho. Die Männer von Jericho kommen zum Elisa und sagen zu ihm in Vers 19, es ist gut wohnen in dieser Stadt. Gutes Klima, nicht so blödsinnige Regengüsse wie Essen, nicht? Und. Da hat kein Mensch nach Luftverschmutzung gefragt. Es ist gut wohnen in dieser Stadt. Nur aber, das gefallene Welt. Dass es gar nie was gibt, wo nicht hinterher aber kommt. Immer hinterher. Wie geht's ihm? Danke, gut, aber ich habe so. Und dann kommt irgendwas, nicht verständlich. Es kommt immer das Aber drin, dann spüren wir die Gefahren rein. Sie fahren die Ferien, haben die schönste, herrlichste Landschaft, nicht? Aber, ich mag da ein Wandel am Matt. Wie war es denn? Wundervoll, sagt er. Aber nebendran war die katholische Kirche, hat morgens seit 5 Uhr unabhängig gebimmelt, man konnte nicht schlafen, nicht? Oder sowas, nicht? Oder. Meine Frau die ganze Zeit im Hus oder irgendwas, nicht immer ein Aber dabei. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine riesen Narrheit, dass wir ständig auf dem Ritt sind, was Vollkommenes zu suchen. Das ist ein junges Mädchen, das zum Bräutigam, vollkommen, sehr vollkommen. Aber eines Tages entdeckt sie. Das, verstehen Sie, das ist unsere Narrheit. Wenn wir in der Bibel leben würden, dann wüssten wir, dass dieses Aber dazugehört. Dass in der gefallenen Welt die giftigen Brunnen neben der guten Stadt immer sind. Dann würden wir nicht so schrecklich enttäuscht. Dann würden wir dankbar für alles Schöne. Und würden gar sagen lernen zu den schwierigen Dingen. Und uns freuen auf die zukünftige Welt, die ohne Makel sein wird. Da haben wir die gefallene Welt. Hier ist gut wohnen, aber das Wasser. Aber das Wasser. Das muss schlimm gewesen sein mit dem Wasser, denn sehen Sie in Vers 21, da sagen Sie, da sagt er, wie das Wasser geheilt wird, es wird hinfort kein Tod noch Unfruchtbarkeit daherkommen. Das muss also schlimm gewesen sein mit den Wasserbrunnen. Da sind Leute dran gestorben an dem Wasser. Und wo es hinkam, hat es das Land wie kaputt gemacht. Verstehen Sie? Wie wenn sie Unkraut-Ex hingestreut würden. So. Nun ist im Morgenland Wasser eine große Rarität. Wie bei uns ja allmählich auch. Nicht? Und nur noch viel rarer. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn Wasser plötzlich, die Quellen der Stadt, plötzlich vergiftet sind. Was da geschehen war, wird uns nicht erzählt. Es wird uns nur gesagt, dass es ein großes Unglück war, eine große Not. Menschen starben an dem Wasser. Und man konnte es nicht mal zum Begießen gebrauchen. Das war eine Not. Das ist gefallene Welt. Eine schöne Stadt. Und nun dies. Ne? Und dann ist es weiter. Dann kommen sie zum Elisa. So interessant. Die Männer der Stadt, da war ein gottloses Pack dabei. Auf einmal kommt er zu dem Propheten mit dem härenen Mantel. Ich sage, er war eine Fahne, nicht? Der Mann war eine Fahne, das war ein Signal. Da kannte man Leute, die geschimpft haben bisher auf den Elia. Die kamen auf einmal zu dem Mann im härenen Mantel. Die Not brachte sie dahin. Meine Freunde, geht es nicht so auch mit unserem Heiland? So ein Prophet war verachtet, bis auf einmal so eine Not da war. Der Herr Jesus ist so lange verachtet, bis auf einmal so eine Not kommt. Oh, wie oft bin ich an Sterbebetten geholt worden. Menschen, die im Leben nicht nach Jesus gefragt haben. Jetzt aber sterben, Gericht, Ewigkeit. Pastor Busch, gibt es keine Rettung. Leute, die nicht im Leben dran dachten, dass ein diesen Propheten Gottes Herrn Jesus nötig hätten. Auf einmal war ihre Ehe verkracht. Oder sonst irgendwas, nicht? Und dann noch einmal fingen sie an. Und vielleicht ist das einfach so die Führung Gottes, dass das manchmal zu uns gedrängt wird. Damit wir lernen, dass ich noch ein Prophet Gottes, zu dem man gehen darf. Da sehen Sie, da ist der Elisa so ein Vorbild für den Heiland. Aber darauf komme ich dann gleich mal. Der Prophet weiß sich zu helfen. Er sagt, eine neue Schale und Salz drin. Und dann geht er hin und wirft das Salz ins Wasser und sagt, nun, so spricht der Herr, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht. Der Elisa tut was im Auftrag des Herrn. Und dann tut der Herr was. Darf ich mal ganz kurz sagen, sehen Sie, das ist Segen Gottes. Dass ich etwas tue und dann fängt er an. Im Leben konnte eine Dosis Salz die Quelle nicht gesund machen. Der Elisa tut's, der Herr sagt ihm das, nimm die Salz und wirf das da rein. Und im Augenblick, wo er das tut, fängt der Herr an und sagt, ich habe die Quelle gesund gemacht. Das ist ein Bild für das, was Segen Gottes ist. Sehen Sie, an allen Neujahrstagen und zum Geburtstag kriege ich wirklich viele Postkarten hier drauf. Wir wünschen von Herzen Gottes Segen zum neuen Jahr. Und dann frage ich immer, was ist das, Segen Gottes? Ich habe Leute gefragt, was ist das eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Das schreibt man so, ne? Weltmenschen schreiben Glück und Christen schreiben Segen. Was ist das? Und wissen Sie, ich meine, das wäre eine schöne Definition für Segen. Der Elisa tut etwas Kümmerliches und dann tut er was dazu. Ein paar Beispiele. Da. Josua zieht um die Stadt Jericho. Dieselbe Stadt haben sie hier. Die vor dem Volk Israel verschlossen und vermauert war, bis im Himmel, als aus Ägypten kam. Da sagt er, zieht siebenmal um die Stadt und blast die Posaune. Keine Posaune kann eine Stadtmauer umblasen, nicht? Und mit rumlaufen kann man das zehnmal nicht umsetzen. Aber sie haben es getan. Und da bliesen und schrien, da schmiss der Herr die Mauern um. Das ist Segen, verstehen Sie? Ich tue was und dann fängt er an. Der Herr sagt zu Mose am Schilfmeer, recke deinen Stab übers Meer. Was hat das für einen Sinn? Aber der Herr hat es gesagt, er reckt den Stab und da teilt der Herr die Wasser. Ist das nicht Segen, dass ich im Auftrag Gottes was tue und dann fängt er an? Auch für unser Alltagsgeschäft. Der Herr hat sie zur Hausfrau gemacht, oder was weiß ich, was sie für einen Beruf alle haben, nicht wahr? Und dass ich nun treu das tue, aber im Moment, wo ich was tue, mitrechnen darf, jetzt fängt er an zu tun. Ich streue nur so ein bisschen Salz, ist kümmerlich genug, nicht? Aber jetzt fängt er an. Also nehme ich mal für mich selber als Pastor. Ich bereite eine Bibelstunde vor und halte die. Ein Wetter, so das gibt es ja gar nicht. Das sind jetzt alle Vorstellungen. Da kommt doch kein Mensch. Tatsächlich kommen ein paar angeschwommen. Nicht, also wundervoll. Nicht. Nun halte ich auch die Bibelstunde und rede. Was kann ich schon viel tun? Ich gebe mir Mühe, dass nicht langweilig, nicht einschlafen. Nicht? Sie haben darüber gearbeitet. Das heißt, ich werfe schon 9 Schüssel Salz in die Quelle. Und sehen Sie, wenn ich ein ungesegneter Mann bin, dann gehen Sie nach Hause und sagen, ja, war ganz nett oder war nicht ganz nett, aber es lohnt doch nicht herzugehen. Und Segen ist, dass während ich das Salz in die Quelle werfe hier, er anfängt mit ihnen zu reden. Im Gericht und Trost und dass sie spüren, ich habe es hier mit dem Heiland zu tun. Nicht wahr? Sie verstehen, aber bis zum irdischen Leben hinein, das ist Segen, dass während ich was tue, fängt er sein großes Werk an. Aber dann muss ich nochmal so drauf. Ich muss sehen, das ist völlig eine Geschichte. Also, ich habe mit Ihnen die Geschichte mal durchgesprochen, wie sie an und für sich ist. Aber jetzt muss ich ein weiteres sagen. Ich muss eine kleine Ausführung machen jetzt über Historie und allegorische Bedeutung. Das klingt großartig. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass die Geschichten des Alten Testaments Wahrheit sind. Darüber streite ich nicht. Wer sagt, ich kann sie nicht glauben, sage ich, lass sie bleiben, nicht? Also, darüber kann man nicht streiten. Ich kann es nur bezeugen. Ich bin froh, dass mir das kein Problem ist. Meine Probleme liegen ganz woanders. Das ist einfach eine Geschichte, die mal geschehen ist. Aber das Neue Testament zeigt uns nun, jetzt müssen Sie gut aufpassen, dass es Gott gefallen hat, Geschichten geschehen zu lassen, die außer ihrer ursprünglichen Bedeutung noch eine hintergründige Bedeutung haben. Also ich will einfach ein Beispiel sagen. Sie kennen sich von Jona, der auf Gott weglief, wie er in Jona predigt, Ninive predigen sollte. Und dann ist er schließlich ins Meer geschmissen worden. Und da kamen Fische und hatten verschluckt. Und er war 3 Tage in den Bauch des Fisches. Manchmal hat er Bauchweh gehabt. Und am 3. Tag hat der Fisch ihn ausgespielt. Das ist ja der beste Fischentag. Hat er ihn ausgespielt. Eine Geschichte, von der Alle Gelehrten sagen, es ist eine Legende, ich glaube es nicht. Ich glaube, so Dinge macht unser Gott. Da kann man nun drüber reden, nicht, dass der Herr seine Knechte in Not führt, in Dunkelheit, in die Meerestiefe und dann doch wieder ans glückliche Land bringt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Aber der Herr Jesus hat selber einmal diese Geschichte aufgegriffen und sagt, die hat aber noch eine hintergründige Bedeutung. Dies nämlich ein Vorbild für meine Auferstehung. Wie Jona 3 Tage in des Fisches Bauch war, so werde ich 3 Tage in der Erde sein, am 3. Tag auferstehen. Verstehen Sie, da macht Jesus deutlich, die Geschichten haben erstens zu ihrer selbstständigen Bedeutung. Aber sie scheinen zugleich immer durch und sind ein Vorbild aufs Neue Testament, auf Jesus und seine Gemeinde. Ist deutlich. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Als der Abraham ungeduldig wurde, dass seine Frau Sarah keinen Sohn gebar, da hat er das getan, was man damals tat. Er nahm die Frau, also Vater Sarah, die Sklavin der Sarah, die hieß Hagar, mit deren Kind bezeugt. Was dann gewissermaßen der Sarah zugerechnet wurde. Das war aber nicht der Wille Gottes. Und Gott hat sehr deutlich gesagt, Abraham, das ist eine faule Geschichte. Eine faule Geschichte. Das ist nicht der Sohn der Verheißung. Das ist eine Geschichte, die in aller Offenheit erzählt, wie Männer Gottes irren, wenn sie nicht in der Führung stehen. Ne? Es gibt eine Führung, und wenn wir nicht drunter stehen, machen wir dumme Geschichten. Aber der Apostel Paulus hat das im Galaterbrief vorgenommen, die Geschichte, und sagt, diese Sache hat neben ihrer historischen Wahrheit eine Bedeutung. Dieser Sohn der Hagar ist nämlich gleichsam ein Abbild und so weiter. Das müssen Sie im Galaterbrief mal selber lesen. Verstehen Sie? Ein Abbild des Sinai, des Gesetzesbundes. Und braucht nun auf einmal diese, ich kann es nicht mehr ausführen, diese Geschichte, um deutlich zu machen, dass es einen Bund vom Gesetz gibt und dass der nicht gilt, weil kein Mensch das Gesetz halten kann und dass nur die Kinder der Verheißung, die unter der Gnade stehen, wahrhaft die Kinder Gottes sind. Darum habe ich ein Recht, weil Jesus und seine Apostel gesagt haben, die Geschichten sind wahr, aber sie haben auch noch eine geistige zweite Bedeutung. Darum habe ich ein Recht, nach dieser zweiten geistigen Bedeutung zu fragen. Sind Sie mitgekommen oder sind Sie abgesagt? Sind Sie eingeschlafen jetzt? Um Gottes Willen, habe ich mich deutlich ausgedrückt? So, und jetzt möchte ich nach dieser geistlichen Bedeutung dieser Geschichte fragen. Nach der geistlichen Bedeutung, ich sehe 2 Dinge hier. Hier ist der Elisa ein Vorbild auf mein Heiland. Elisa kommt in diese notvolle Stadt, wo die Brunnen vergiftet sind, wie, wodurch, weiß ich nicht. Aber es ist kein Wasser da. Die Leute verdursten und sterben. Und sie können ihre Gärten nicht mehr bewässern. Es ist eine Not, es ist Dürre, es ist Trockenheit, es ist Unfruchtbarkeit und Sterben im Lande. Und da hinein kommt Elisa. Und sorgt dafür, dass es gutes, lebendiges Wasser gibt. Kann ich mir von Jesus sagen? Da kommt mein Heiland in eine Welt herein, die weiß Gott vergiftet ist, wo die Menschen verschmachten. Ach, das sehe ich um mich herum, wie die Menschen verschmachten. Nicht? Wie im Leben nicht fertig werden. Meine jungen Kerle, so als Jugendpfarrer, nicht? Da hungern sie nach Leben und dann tappen sie in ein Wahnsinn nach dem anderen, nicht? Wie sie endlich auf der Nase liegen und eine verschmachtende Welt. Eine Welt, in der es eine Unmenge vergiftende Brunnen hat. Sehen Sie, da lief neulich im Lichtburg ein Film, der hieß Gefährliche Leidenschaften oder so ähnlich. Gefährliche Liebschaften. Na, tun Sie nicht, als wenn Sie nicht wissen. Einmal guckt mich jeder an, als wenn er... Ich sage Ihnen ja nicht wahr, dass dieser Film, den habe ich nie gesehen, dass dieser Film eine ganze Reihe Menschen einfach unglücklich gemacht. Das ist ein junger Vormittag. und heult. Ich muss morgen zur Polizei. Warum? Der Film. Ich habe gesagt, das hat mit dem Film mit Polizei zu tun. Ja, ich bin erst 16. Ich habe meinen Ausweis gefällt, bloß um diesen Film zu sehen. Ne? Das ist noch nicht der einzige Fall. Dieser Film hat in Essen so viel Seelenvergiftung, dass es überhaupt nicht auszusprechen ist. Wenn ich als einzelner Mann schon so viel von diesem Film zu hören kriegte, an Fall und Sünde und Verderben und Unheil. Verstehen Sie? Da sage ich, was ist das für ein vergifteter Brunnen? Und an solch vergifteten Brunnen rennt das arme Volk nun hin, nicht wahr? Kommt dieser unselige Karneval von mir aus nicht? Was sind das für vergiftete Brunnen? Was sind das für vergiftete Brunnen? Und in diese Welt ist Jesus gekommen. Und gibt gutes Wasser. Und wenn ich nun davon rede, wie Jesus die Seele satt machen kann, nicht? Wen da dürste, der komme zu mir und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dann kann ich nur sagen, nicht wie ist der Elisa hier ein wundervolles Vorbild auf den Heiland. Ist es da? Und ich möchte Ihnen noch ein zweites zeigen. Sehen Sie, die alten gläubigen Ausleger, die heutigen Ausleger, die sagen bloß, das ist eine Legende, so ähnlich hat der Buddha auch mal was gemacht. Die alten gläubigen Ausleger, die sich noch mit der Geschichte rumgeschlagen haben, die haben wenigstens sich beschäftigt, was denn wohl das Salz zu bedeuten habe. Das Salz. Und jetzt gebe ich weiter, was schon ein paar alte gläubige Ausleger hier sagen. Der Elisa hat nichts getan, als in den vergifteten Brunnen Salz zu schmeißen. Und dann wurde es gut. Da wurde das Wasser verändert, war nicht mehr tödlich und war ein reines Wasser. Und da haben sie ja was, da die Geschichten ja einen hintergründigen Sinn haben, was ist das Salz? Salz ist eigentlich furchtbar Alltägliches. Es gehört nicht zu den teuersten Lebensmitteln, nicht wahr? Man kann es sogar, das haben die Inder vorgemacht, da hat man Gandhi aus dem Meer einfach gewinnen. Hat mich mächtig gepackt, wie ich mal da neulich nach dem Kapsunion fuhr mit meinen Kindern von Athen aus und wieder am Meer so eine richtige Salzgewinnung war. Ich habe einfach Salz ins Land reinpumpen und das Wasser verdunsten lassen und mit riesigem Kram einfach das Salz, da Berge von Salz auf einmal. Da habe ich gedacht, also Salz ist eine billige und unscheinbare Sache. Und hat doch eine ungeheure Wirkung. Es hindert Verwesung. Wenn so ein Fischlocker rausfährt und hat einen Fisch voll Heringe, dann würden die Heringsladung würde ihm kaputt gehen, bis er nach Hause kommt, wenn er sie nicht einsalzt. Nicht? Salz hindert die Fäulnis. Hals hindert die Fäulnis. Unscheinbar. Aber es verhindert die Verwesung. Und nun sagen die Väter, mit dem Salz ist hintergründig gemeint das Wort Gottes. Das Wort Gottes hier, wie ich es hier habe, das ist auch so unscheinbar. Das ist so unscheinbar, dass jeder dumme Junge sagen kann, das ist ja voll Widersprüche, nicht? Hier kann ja jeder sich denn seinen Verstand dran wetzen an diesem Buch. Hier, wie war das mit dem Buch Esra? So, nicht? Sehen Sie, jeder pickt sich irgendwas raus. Bitte, das wollen Sie dazu sagen. Ne? Aber sage ich, dieses unscheinbare Salz des Wortes Gottes, also nicht meine Erfindung, sind nicht die alten Ausleger, die Leute, dieses unscheinbare Salz des Wortes Gottes, in das verfaulende Wasser hineingetan, macht's gesund. Macht's gesund. Gottes Wort macht die verfaulenden Wasser gesund. Eine Familie, die auseinanderbricht, wenn sie den Mut hat, einen Morgen danach zu halten. Hausvater, einen Morgen danach zu halten. Sollst mal sehen, was für Veränderungen eintritt. Wenn dein Herz wie ein faulender Sumpf wird, weil das Wesen der Welt dich überflutet hat, das gibt es nicht, und du siehst, wirst mit dir selber nicht mehr fertig, dann fang an, mal die Bibel zu lesen. Brauchst nicht beim Geschlechtsregister 1. Mose 4 anzufangen, nicht? Fang im Johannesevangelium an oder so. Das hat auch seine Bedeutung. Ich lese augenblicklich das 3. Buch Mose, ich kann Ihnen sagen, das habe ich früher nie verstanden. Das ist herrlich für mich heute, nicht? Das Blut, das Blut, das Blut. Ja, immer vom Blut geredet, immer zu vom Blut geredet. Da geht mir auf, Blut Jesu Christi, nicht? Ah, das Wort Gottes ist Salz in das Verwesende hineingeworfen. Macht's lebendig. Was meinen, was der Welt geworden wäre, wenn sie das Wort Gottes nicht hätte, nicht? Aber ich muss jetzt schließen. Ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen von dem mit, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Elisa, der am Anfang so ängstlich dastand, wo ist nun der Gott Elia? Da eine Stunde später schon ein Vorbild Jesu sein. Er, der eben noch sich nicht zutraute. Und nun merkt der Herr ist da. Da etwas widerspiegeln von dem Glanz, den Jesus einmal bringen wird. Rechnen Sie mit dem Herrn, mit seiner Realität, und Sie dürfen etwas widerspiegeln von Jesus.
Aus dem Lied Nummer 3, den Texten her. Dann wollen wir uns freudig mal denken lassen, wo wir den genannt haben.